Alles auf Anfang. Die gefährliche Sehnsucht nach dem Ursprünglichen von Kirsten Dietrich.
Alles hat einen Ursprung. Einen großen wie den Big Bang des Urknalls oder einen kleinen privaten wie die Herkunftsgeschichte der eigenen Familie. Ursprungsgeschichten sind heilige Geschichten, jedenfalls ursprünglich.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Es gibt verschiedene Schöpfungsmythen in verschiedenen Kulturen. Und es gibt alle diese Vögelchen und alle diese andere Tiere, also Mäuse und Ratten auch, also nicht unbedingt nette. Es gibt Mucken und Fliegen, nicht nur Schmetterlinge. Also einige Sachen sind schön, einige Sachen sind hässlich, aber sind alle da. Warum? Wieso? Und eine Antwort wäre, well, jemand hat einen Plan gehabt und deswegen sind sie hier. Und ich hatte in diesem Plan keinen Anteil, aber ich muss mit den Ergebnissen auch leben.
Walter Rothschild ist liberaler jüdischer Rabbiner in Berlin. Ursprungsmythen wie die biblischen Schöpfungsberichte stellen zentrale Fragen, sagt er. Nur eines liefern sie nicht. Einen Punkt Null, an dem alles noch eindeutig war.
Wenn Gott entscheidet, ich werde jetzt beginnen, dann ist er natürlich schon präexistent. Ist die Tora dann geschrieben später oder ist die Tora schon vorher dort als eine Art von Plan? Für unsere Theologen, es gab eine Zeit, bevor die Zeit angefangen hat. Das ist genauso mit das Leben. Ich meine, wenn man spricht von Ursprung, der Ursprung ist nicht der Eisprung. Schon vorher gab es Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und eine ganze Reihe zurück.
Ursprung hat, das vergisst man leicht, immer auch etwas mit Bewegung zu tun, mit Fortschritt. Wer die Anfänge ergründet, hat sich von ihnen notwendigerweise schon entfernt. Deswegen ist der Ursprung genau eines nicht, ewig. Die Beschwörung der guten alten Zeit, in der alles gut ist und war, übernimmt heutzutage nicht die Theologie oder Philosophie, sondern die Werbung.
Bio, das weitergeht. Heute die Reise zum Ursprung.
Mit dem Versprechen des Ursprünglichen verkauft man nicht nur Bio-Lebensmittel, sondern auch Bier.
Zurück zum Ursprung.
Autos.
Fahrvergnügen in der ursprünglichen Form.
Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Autos eine recht neuzeitliche Erfindung sind. Auch Reisewerbung setzt auf den Ursprung. Für die hochzivilisierte Schweiz zum Beispiel.
Entspannung pur, Ursprung pur, Action pur.
Und spätestens bei der beiläufigen Kombination von Ursprung und Action sollte klar sein, es mag nach vor aller Zeit und vor allem vor den Verwerfungen und Verwirrungen, vor dem Tohuwabohu der Gegenwart klingen, aber dieser herbeigesehnte Ursprung ist eine höchst moderne Sache. Sehnsuchtsziel Ursprung. Das hatte schon der amerikanische Autor Henry David Thoreau, als er sich 1845 für ein Jahr in eine Hütte am See zurückzog, müde von der als Entfremdung erlebten beginnenden Industrialisierung. Walden oder Leben in den Wäldern. Thoreaus Bericht vom Ursprungsexperiment ist so etwas wie die Bibel der modernen Sehnsucht nach dem Ursprünglichen.
Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten.
Tief im Wald, am Busen der Natur, da sucht auch der moderne Großstädter gern den Ursprung. Zumindest, wenn die Natur nicht allzu viele Mücken, Zecken und Wölfe enthält. Aber schon Thoreau bekam in seiner Waldhütte ja regelmäßig Besuch von seiner Mutter, die Essen und frische Wäsche brachte.
Ursprung. Zurück zur Grundeinstellung als Reset-Taste fürs Leben.
Was ist der Grundgedanke einer Paleo-Diät? Fangen wir mal ganz weit zurück in der Vergangenheit an. Der Mensch, beziehungsweise das, was mal der Mensch werden sollte, also dieses Geschöpf, ist vor circa 3 bis 2 Millionen Jahren das allererste Mal aufgetaucht. Damals sah es noch gar nicht aus wie ein Mensch, eher wie ein Affe.
Bei Paleo geht es im weitesten Sinne um Nachhaltigkeit, artgerechte Tierhaltung, saisonale, regionale Lebensmittel und einen gesunden Lifestyle. Also zu probieren, wieder in jeglicher Hinsicht dem Menschen ein artgerechtes Umfeld zu schaffen, in dem er lebt.
Viel weiter zurück bei der Suche nach dem Ursprung kann man kaum gehen. Paul Seelhorst hat sich der Paleoernährung verschrieben, die sich an den Wurzeln des menschlichen Lebens in der Steinzeit orientiert.
Wie haben wir damals als Jäger und Sammler uns ernährt? Und damals haben wir halt kein Getreide, keine Milchprodukte, keine hochverarbeiteten Produkte zu uns genommen. Die Ernährung war so das Erste, was bekannt geworden ist. und ist bekannt dadurch geworden, dass sie halt sehr strikt ist auch.
Frühstück mit Speck und Ei, aber ohne Brötchen. Zum Mittag saftiges Steak zum Sattessen. Nicht die Körner und Keime der vegetarischen Ernährung, die immer auch Verzicht symbolisieren. Die Paleo-Bewegung erregt in der Tat Aufsehen, vor allem mit ihren Essensregeln. Es geht aber um mehr. Frische Luft, Bewegung, ausreichend Schlaf, wenig künstliches Licht. Eine komplette Umstellung der Lebensweise.
Ja, also die Umgebung entfernt sich immer weiter von dem, auf was wir genetisch programmiert sind, als artgerechten Lifestyle zu haben.
Warum sich hippe Menschen eine komplizierte Lebensweise antun, die bewusst auf viele Errungenschaften der Kulturgeschichte verzichtet? Die Paleo-Geschichten erzählen von vorher unlösbaren Problemen, letztlich von der Hoffnung auf Erlösung. Nur eben nicht bezogen auf Transzendentes, sondern auf den eigenen Körper. Der Gott des Ursprungs ist die Gesundheit.
Als ich das erste Mal mit Paleo anfing, war innerhalb von wenigen Tagen schon was zu merken. Und nach einer Woche waren alle Symptome weg, die ich hatte. Und nach einem Monat waren noch zusätzlich ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, wow, die haben sich auch verbessert. Also ich kann mittlerweile wieder total scharf sehen. Davor waren meine Augen halt minus 1,5 Dioptrien. Und jetzt sehe ich schärfer denn je.
Zurück zum Ursprung. Um die Probleme mit der Überflussgesellschaft in den Griff zu bekommen, die Idee boomt gerade in den Städten. Paul Seelhorst organisiert mit der Paleo Convention in Berlin ein jährliches Treffen der Szene, zu dem mehrere tausend Menschen kommen. Rezeptebörsen, Coaching, Tipps für den Bezug von Fleisch aus Weidehaltung, spezialisierte Online-Märkte. Paleo ist ein Lebensstil mit wirtschaftlichem Potenzial. Drei Gruppen von Interessierten wollen sich von ihm in Sachen ursprünglich Leben beraten lassen, sagt er. Menschen mit Übergewicht, Menschen mit chronischen Krankheiten und Menschen, die mehr Kondition brauchen, um viel zu arbeiten und viel zu feiern. Alles Probleme, die Steinzeitmenschen wahrscheinlich nicht hatten. Sie lebten vermutlich nicht mal lange genug für chronische Krankheiten. Bleibt also die Frage, wie ursprünglich ist eigentlich diese Steinzeit, in die Paleo-Ernährung zurückführen will?
Man weiß halt, was es damals nicht gab. Ja, und macht es so nach dem Ausschlussprinzip. Wir versuchen natürlich nicht wie Steinzeitmenschen zu leben, probieren es aber nachzuahmen, soweit es geht. Natürlich aber seit über 1 Million Jahren wissen wir, wie man das Feuer beherrscht. Also essen wir jetzt auch nicht alles roh oder so. Ne? Also ja, man kann einfach mal gucken, wie haben unsere Urgroßeltern gelebt. Und da kommt das schon sehr, sehr nah ran, bis auf, dass die auch nicht so viel in der Natur bewegt haben wie wir.
Wir loben die.
Ursprüngliches Leben, das ist ein einfaches Leben. Eines, in dem nicht alles verwirklicht wird, was die moderne Welt so bietet. Bei der Paleo-Ernährung zielen diese Einschränkungen vor allem darauf, den Körper des Einzelnen zu optimieren. Da können Verfechter wie Paul Seelhorst noch so sehr den Wert sozialer Aktivitäten wie gemeinsam kochen oder spazierengehen betonen. Aber ursprüngliches Leben geht auch in der Gruppe mit nicht so schönen Körpern. Dafür aber fast wie Jesus.
Ursprung, Erneuerung. Back to the roots. Kraft schöpfen durch Annäherung an den Beginn einer Bewegung. Damals, als sie noch ehrliche Begeisterung war und nicht Institution.
Brot des Lebens nennt sich die Gemeinschaft, die in einem schlichten, einstöckigen Bau in der Mitte Berlins zu Hause ist. Quasi im Hinterhof der Prachtbauten aus DDR-Zeiten, die die ehemalige Stalinallee säumen. Auch sie will in eine Urzeit zurück, nicht in die Steinzeit diesmal, sondern in die Zeit der Urkirche mit den Urchristen.
Das ist dann so die Hinwendung zum Evangelium, die Hinwendung zur Kirche, das einfache Leben. Jesus, der einfach in Nazareth gelebt hat, mit den Armen, den Bedürftigen.
Heilung, Gemeinschaft, ein anderes, ursprünglicheres Leben. Diese Themen bewegen auch diejenigen, die ihr Heil in ursprünglicher Ernährung suchen. Doch anders als auf den genussorientierten Seiten der Paleo-Blogs, auf denen schlanke Menschen schöne Mahlzeiten verspeisen, sieht man schon den Räumen von Brot des Lebens an, dass hier die Gemeinschaft und nicht der Genuss im Vordergrund steht. Hier kommt es auf innere Werte an, nicht auf Design. Um Stil geht es Wolfgang Wiltsch nicht. Er ist katholischer Diakon und hat mit seiner Frau auch die 4 Kinder in der Gemeinschaft großgezogen.
Wir leben hier zusammen als Familie. 2 Schwestern aus Frankreich sehen aus wie Ordensschwestern. Eine Frau, die zur Gemeinschaft gehört. Nochmal 3 Männer, die hier fest in der Gemeinschaft mit aufgenommen sind. Bis zu 11 obdachlose Männer über die Wintermonate, bis zu 5 über die Sommermonate. Also ein nicht ganz kleiner Haufen. Die Obdachlosen schlafen hier.
Erwachsene Kinder, arbeitende Obdachlose. Ein solches Zusammenleben funktioniert nur mit festen Regeln. Einer klaren Gütergemeinschaft zum Beispiel, vor allem von denen, die überhaupt etwas besitzen. Mit verbindlichen Zeiten für Gebet und Anbetung des Allerheiligsten. Das ursprüngliche Leben, das die Gemeinschaft Brot des Lebens anstrebt, ist eines mit klaren Einschränkungen.
Also Einschränkung hat ja immer nur Sinn, wenn sie frei macht, das strukturiert, hilft und befreit aber zum Gebet, das uns immer auch in eine Beziehung mit Jesus führt oder zu einer Transzendenz, also Reduktion für Freiheit. Meine Mutter und mein Vater hat immer gesagt, du bist so ein Freiheitsfanatiker, das ist nichts für dich. Ich bin im Brot des Lebens, weil ich frei sein möchte.
Wolfgang Wiltsch führt ein Leben, das sich am Bild der christlichen Urgemeinde orientiert. Allerdings ohne romantischen Blick zurück.
Also ich denke, das ist der Ursprung der Kirche. Ein einfaches Leben, orientiert an dem Vorbild, das die Apostel uns gegeben haben. Ja, natürlich immer verbunden und eingewoben in die Geschichte der Kirche, in die Zeit von heute und in die Kirche von heute.
Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.
So schreibt die neutestamentliche Apostelgeschichte über die ersten christlichen Gemeinden. Bis heute nennt man sie Urchristen.
Also wir sind davon sehr stark inspiriert worden. In den Anfängen der Basisgemeinde war die Frage nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen und auch für die ganze Schöpfung.
Auch Clemens Weber lebt in einer Gemeinschaft, die sich an den Ursprüngen der Kirche orientiert. Er ist Mitglied der christlichen Basisgemeinde Wolfshagener Hütte, einer Gruppe von Christen, die vor 40 Jahren ihre Berufe kündigte, um künftig zusammenzuleben und zu arbeiten.
Auf der Suche nach Inspirationen, nach Quellen, wie das im Alltag heute gelebt sein kann, sind sie auf die Bergpredigt gestoßen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das dazugegeben. Und all das, das meint ja, was ihr braucht für euer Leben, das Kleidung, Essen und so weiter. Das war eine Zusage und eine Ermutigung, das mit dem eigenen Leben auszuprobieren. Wie kann das konkret in unserem Alltag Gestalt gewinnen? Wie kann das aussehen? Und dabei hat sich die Gemeinschaft mit der Apostelgeschichte näher beschäftigt. Und wurde sehr stark inspiriert von dem bisschen, was da über die ersten Gemeinden überhaupt formuliert ist. Ne?
In vielem gleicht die Basisgemeinde, in der Clemens Weber lebt, der katholischen Gemeinschaft Brot des Lebens. Die Mitglieder leben in Gütergemeinschaft, generationenübergreifend, und sie haben sich sehr verbindliche Versprechen gegeben, das urchristliche Ideal zu leben. Beide Gemeinschaften sind auch ungefähr zur gleichen Zeit entstanden.
Wir als Gemeinschaft haben unsere Geschichte, die geht zurück in die Anfang der 70er Jahre. Aber wir sehen uns eigentlich auch in einem größeren und längeren Strom der Geschichte mit eingewoben.
Aufbruch in den 70ern. Da hatte die Suche nach den Ursprüngen eine neue Dringlichkeit bekommen, nicht nur, aber auch in der Kirche. Zumindest manchen war die Kirche als Institution so fremd geworden wie der Gott, der für deutsche Kriege beschworen worden war. Man suchte neu und fand Jesus, also den echten Jesus, nicht den goldenen Heiland der Kirche, sondern den einfachen Kumpel von nebenan, gewandet in ursprüngliches Leinen und Sandalen. Auch die Basisgemeinde wollte sich nicht einfach nur politisch engagieren, sie wollte radikal anders leben, wie in der Bibel, wie auch in der Reformationszeit. Zu den Vorbildern zählt Clemens Weber auch Gruppen wie die sogenannten Hutterer und die Täufer, der Teil der Reformation, der nicht prägend wurde, der im Fall der Täufer in Münster eher ein warnendes Vorbild wurde, dass sich nämlich diese Form des urgemeindlichen Lebens schlecht in politischer Herrschaft umsetzen lässt. Ursprünge sind wichtig, sagt Weber, aber man müsse sich hüten, sie eins zu eins wiederbeleben zu wollen. In der Nähe zur großen Institution Kirche sind feine Unterschiede zu finden zwischen urchristlich lebenden Protestanten und Katholiken.
Wenn wir sagen, die Jüngergemeinde Jesu ist der Ursprung für Gemeinschaftsleben, dann müsste man sagen, das war ja auch nicht ideal.
Anspruch und Realität. In einer weltumspannenden Institution kann das harsch aufeinanderstoßen, selbst wenn sie auf Glaubensüberzeugungen gründet. Vielleicht ist deshalb der Verweis auf die Ursprünge in den christlichen Kirchen so präsent, als Gegengewicht zu religiösen Amtsträgern und Hierarchien immer noch.
Ursprung ist Einheit und deswegen auch Wahrheit.
Eine Ursprungsgeschichte von der Schöpfung der Welt erzählt wohl jede Religion. Das beruhigt, wenn zumindest der Anfang in göttlicher Hand liegt, gab es wohl doch irgendwie einen Plan für alles Weitere, der Anfang der Menschheit ganz allgemein wohlgemerkt. Wenn es um den Ursprung der gläubigen Gemeinschaft geht, hat es ein Ende mit der mythischen Entrücktheit. Denn der Rückgriff auf das scheinbar so Einfache, Klare erstickt jede Diskussion im Keim. Jedenfalls, wenn man es absolut setzt. Besonders deutlich sieht man das im Moment am islamischen Salafismus. Salafismus, das sei der wahre, klare, reine Islam, so wie er von Mohammed selbst und seinen Gefährten gelebt wurde, direkt in den Anfangsjahren nach der Offenbarung Gottes, so der Selbstanspruch. In der Praxis bedeutet das meist eine extrem enge, konservative Auslegung des Islams, die Jahrhunderte von Deutung und Debatte ignoriert und zu simplen, oft für andere gewalttätigen Wahrheiten kommt. Nur ein verschwindend geringer Anteil der Muslime versteht sich als Salafisten und nicht alle Salafisten vertreten den Terror des islamischen Staates, aber durch ihre Radikalität haben sie eine enorme Außenwirkung.
Salaf sind die Vorfahren. Und das bedeutet, die ersten drei Generationen des Islam, wenn sich heute jemand Salafi nennt, dann heißt das, dass er den ersten drei Generationen des Islams folgt.
Der Kern des Salafismus lasse sich in 10 Minuten erklären, sagt der radikale Prediger Pierre Vogel. Ursprungserzählungen sind einfach.
Warum geht man dahin zurück? Weil sie diejenigen waren, die den Koran am besten verstanden haben. Und sie waren diejenigen, die den historischen Kontext am besten beurteilen konnten.
Steinzeit-Islam. So nennen die Kritiker den Salafismus gern. Das hat so etwas Beruhigendes. Ist nicht auch der Neandertaler irgendwann ausgestorben? Aber so wenig wie die Paleoernährung das Leben eines Neandertalers abbildet, so wenig führt der salafistische Islam direkt in die Zeit Mohammed zurück, als man alle Entscheidungen mit Hilfe des Korans und der direkten Weisung aus dem Mund des Propheten treffen konnte. Der sogenannte Steinzeit-Islam ist so wenig ursprünglich wie jede andere Ausprägung in der reichen Geschichte des Islams, sondern im Gegenteil, äußerst modern.
Genauso finden wir aber parallel sehr viele hybride Formen von Religiosität. Wo man immer denken würde, das kann es doch im Islam nicht geben. Aber das hat es schon immer gegeben und das wird es auch immer geben, weil jede Form der Religiosität letztlich auch menschlich ist.
Hybride Religiosität nennt die Soziologin Naika Forutan vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung das. Eine moderne Mischform.
Da finden wir ganz oft Menschen, die zum Beispiel zum Islam konvertiert sind und dort in dieser Konversion bestimmte Formen von Klarheit suchen. Aber die Sehnsucht, das Ganze durch Kleidung, durch eine bestimmte Form der Grenzziehung selber nach außen als Klarheit und Eindeutigkeit zu definieren, wird dieser Person nicht lange gelingen, weil sie immer wieder konfrontiert sein wird mit anderen, die diese Person fragen, woher kommst du eigentlich? Ach so, du bist Deutscher. Ach so, du warst vorher Christ. Warum bist du eigentlich konvertiert? Und in solchen Momenten kommt immer das Patchwork an Identitäten an diese Person heran.
Ursprung. Das kann auch meinen Reinheit, Klarheit und damit Sicherheit.
Die Ethnologin Sina Arnold hat sich viel mit der politischen Ausprägung dieser Sehnsucht nach dem Ursprünglichen beschäftigt.
Diese Suche nach Natürlichkeit, das Berufen auf einen vermeintlichen Naturzustand, das kann Sicherheit bieten, gerade in Zeiten von gesellschaftlichen und ökonomischen Krisen, in denen identitäre Zusammenhänge und auch vorherige soziale Zusammenhänge zunehmend erschüttert oder destabilisiert werden.
Gerne zitiert als Beweis einer ursprünglichen Volkszugehörigkeit die Trachten, die inzwischen auch außerhalb des Trachtenvereins wieder getragen werden. Zumindest beim Oktoberfest, egal ob beim Original in München oder den Partyablegern in immer mehr deutschen Städten. Wer genauer hinschaut, stellt schnell fest, in ihrer verbindlichen Form festgelegt wurden diese ach so ursprünglichen Trachten meist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.
Deutscher ist nur, wer eben ein Deutscher ist. Der Pass ist hierbei völlig irrelevant.
Der neue, alte deutsche Ursprungsmythos, veröffentlicht im neurechten Magazin Blaue Narzisse. Sebastian Bischoff, Geschäftsführer des Historischen Instituts an der Universität Paderborn.
Also ich glaube genau, es gibt Sehnsüchte in diesem Ursprungskonzept drin. Man ist nicht mehr Mr. oder Miss Nobody, sondern man ist als Teil einer Bevölkerung quasi unsterblich. Also Teil eines Volkes. Das steckt in dieser ganzen Vorstellung drin mit wir sind ein Volk, das seit 1000 Jahren irgendwie besteht, diese Ursprungsmythologien. Alles, was das deutsche Volk ausmachen soll, ist geworden, ist geschichtliche Tat und nicht irgendwas Ursprüngliches.
Ursprungsmythen sind natürlich gefährliche Mythen. Das kann man, glaube ich, jeden Tag im Alltag beobachten. Also wenn Menschen mit Migrationshintergrund gefragt werden, wo sie denn herkommen und die Antwort Dortmund oder Duisburg eben nicht ausreichend ist, dann kann man sehen, dass es anfängt bei diesen Formen von subtilen Ausschlussmechanismen und natürlich sich auch zeigt in ganz eindeutigen Formen von rassistischer Gewalt.
Auch wenn sie sich zurzeit vor allem gegen die Veränderung der Gesellschaft durch Migration wenden, neu sind die Ursprungsmythen nicht, genauso wenig wie ihr Gegenteil. Die Sehnsucht, die sich auf ferne, angeblich ursprüngliche Weltregionen richtet und ihre Bewohner, die angeblich noch im Einklang mit sich und der Natur lebten. Diese Sehnsucht hat ein Maler wie Paul Gauguin Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich nach Polynesien geführt.
Die glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als seine Süße. Für sie heißt Leben singen und lieben.
Der edle Wilde, das sei der Mensch, wenn man ihn denn nur in Ruhe lässt mit zivilisatorischen Entfremdungen, wenn er wieder ganz so sein könne wie in den glücklichen, den ursprünglichen Zeiten. Dieser Gedanke findet sich durch die Jahrhunderte. Sei es bei den philosophischen Denkern wie dem radikalen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, sei es in der träumerischen Kolportage-Literatur von Karl May und seinem edlen Häuptling Winnetou. Da ist man dann wieder beim Paradies, dem Sehnsuchts- und Ursprungsort. Aber in einer Welt mit Macht- und Herrschaftsinteressen gibt es keine unschuldigen Sehnsüchte. Der Historiker Sebastian Bischoff.
Schlimme an einem Mythos über die Südsee oder auch über Afrika, den aufregenden, den dunklen Kontinent, ist ja, es gab ja die Vorstellung, zum Beispiel die schwarze Bevölkerung hätte was Kindliches, noch Ursprüngliches. Das kann sehr schnell umschlagen und ist historisch immer umgeschlagen in die Bevölkerung dort ist aber auch bestimmt grausam, haben was Bestialisches, was Wildes.
Archä. Das griechische Wort für Anfang und Ursprung bedeutet auch Herrschaft. Zu viel Ursprüngliches muss beherrscht werden. Das Rohe und das Gekochte heißt eine berühmte Abhandlung des Ethnologen Claude Lévi-Strauss, die sogenannte zivilisierte und sogenannte ursprüngliche Lebensweisen vergleicht. Die Suche nach dem Ursprung führt in den Garten oder in die Wüste oder in beides. Denn Vorstellungen, in denen das Paradies als grüner, überschäumend fruchtbarer Garten gezeichnet wird, werden besonders attraktiv, wenn um den Garten herum nichts als Wüste liegt. Die Wüste als harter Ort, als einer, an dem nichts außer den entschlossensten Menschen und grundlegendsten Gedanken überlebt. Der Ursprung ist oft mit einem Konzept von Reinheit verknüpft. Das weiß auch die Werbung, wenn sie Creme als Pure Natural, als reinen, natürlichen Weg zu ursprünglicher Schönheit verkauft.
Die wusste, war alles rein und sauber und es gab kein Alkohol und es gab keine Ablenkungen, es gab keine Pornografie, bla bla bla. Ja, es ist Blödsinn.
Rabbiner Walter Rothschild hat eine klare Meinung zur angeblich ursprünglichen Wüstensehnsucht.
Es gab auch Gewalt damals, es gab Krieg damals, es gab Unterdrückung von Frauen, es gab Vergewaltigung damals, es gab Sklaverei damals. Also so schön war es überhaupt nicht. Also das ist auch eine Art von dieser misplaced Nostalgia.
Fehlgeleitete Nostalgie nennt Walter Rothschild diese Sehnsucht nach den angeblich idyllischen Ursprungszeiten.
Ursprung. Gefährliche Sehnsucht oder beflügelnder Rückgriff auf die Wurzeln.
Wenn die meisten Ursprünge bei genauerem Hinsehen doch nicht so urwüchsig wie gedacht sind, dann stellt sich die Frage, sollte man nicht auf das ganze Konzept besser verzichten? Oder andersherum, woher kommt die inspirierende Kraft, die die Sehnsucht nach dem Ursprung eben doch auch hat? Und das auch für aufgeklärte, den anderen zugewandte Menschen. Vielleicht ist das entscheidende Kriterium für den Umgang mit Ursprungserzählungen. Sie können gefährliche Mythen sein, aber nur, wenn man zu ihnen zurückkehren will. Paul Seelhorst imitiert mit seiner Paleoernährung vielleicht eine Steinzeit, die es so nicht gegeben hat. Aber aus diesem Blick zurück folgt auch ein kritischer Blick auf die Moderne.
Dass wir uns weit entfernen von dem, was natürlich ist. Und dann merkt man, okay, jetzt haben wir so einen Sättigungspunkt erreicht. Ich denke einfach mal, dass die Menschen mittlerweile aufwachen und merken, vielleicht hat das doch was damit zu tun, was für ein Lifestyle ich habe.
Die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen richtet sich in die Vergangenheit. Trotzdem kann sie modern sein.
Es ist alt insofern, als dass es immer wieder Menschen gab, die ihr Christsein so verstanden haben und auch in dieser radikalen Weise gelebt haben. Ich finde, es hat auch total moderne Züge.
Sagt Clemens Weber von der Basisgemeinde Wulfshagener Hütte.
Was ein Anfang hat, kann natürlich auch ein Ende haben. Von was stammt der Mensch? Ein kleines Tröpfchen. Also man soll nicht zu stolz sein. Wo geht man hin? Ein Ort mit Staub und Würmer. Also wir sollen nicht zu trotzen, ach, ich bin ja der Kron der Schöpfung. Nein, wir haben eine begrenzte Zeit, ein Anfang und ein Ende. Die Welt auch.
Und deswegen, sagt der Rabbiner Walter Rothschild, gehört zum Nachdenken über den Ursprung immer auch das Nachdenken über das Ende. Anfang und Ende. A und O. Das begrenzt die Fantasien von Reinheit oder von einem Idealzustand, den man auf Kosten anderer erreichen könnte. Will eigentlich wirklich jemand zum Ursprung zurück? Also nicht nur für die Dauer der Lektüre einer dieser neuen Zeitschriften für echte Männer in echten Wäldern mit Designeräxten. Klar, Wildnis ist toll, aber in echt gefährlich werden sollen die Wölfe, die es dann in ihr gibt, doch lieber nicht werden. Schon Wildschweine im Vorgarten sind dann das bisschen zu viel Ursprünglichkeit. Aber keine Sorge, alles Reden und Sehnen vom Ursprung dreht das Rad nicht wirklich zurück. Ursprung hat einen Anfang und bleibt damit Teil einer Bewegung. Er mag mit mächtigem, oft beunruhigendem Pathos daherkommen. Dass sich die Welt verändert, kann er nicht verhindern.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Alles auf Anfang. Die gefährliche Sehnsucht nach dem Ursprünglichen von Kirsten Dietrich. Es sprachen Miriam Jansen, Martin Groß und Michael Müller. Technische Realisation Mechthild Austermann, Regie Michael Wehrhahn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Redaktion Gerald Beiroth.